Matthias Ristau ist Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission. Was alleine ja schon wahnsinnig romantisch klingt, so große, weite Welt und so. Und weil ich heimlich auch irgendwie gerne zur See gefahren wäre, weil ich mir das romantisch und große, weite Welt vorstelle, dachte ich, ich melde mich mal bei Matthias und frage, was die Seemannsmission macht und ob das mit der Seefahrt überhaupt eine gute Idee gewesen wäre. Hallo Matthias.
Ja, moin. Hallo Holger. Ob das eine gute Idee gewesen wäre oder nicht, das kann ich für dich nicht so einfach beantworten, weil ich dich nicht so gut kenne. Da ist immer die Antwort, es kommt drauf an. Aber es hat schon viel mit der weiten Welt zu tun. Ob das so romantisch ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die gerne zur See fahren. Also ich selber fahre nicht zur See, sondern wir kümmern uns um die Leute, die zur See fahren, also um die Seeleute. Sind für die da in verschiedenen Einrichtungen. Und ich bin eben als Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission wiederum für die Leute da, die vor Ort für die Seeleute da sind. Das heißt, ich habe auch manchmal Direktkontakt zu Seeleuten, aber ich reise auch in der weiten Welt umher, aber nicht mit dem Schiff, sondern zum Beispiel fliege ich in einiger Zeit nach Kamerun und werde dort unsere Kollegen vor Ort besuchen.
Du sagst, ihr kümmert euch um die Seeleute. Was macht ihr? Also was genau ist die Seemannsmission? Wo kommt die überhaupt her? Also Mission ist ja immer so, oh, Missionare, ja. Das sind so die Bösen. Ne? Die marodieren einmal durch Afrika und schlachten alles ab, was nicht zum rechten Glauben kommt. Aber ich glaube, aus diesen Zeiten sind wir raus. Ne?
Ja, die Seemannsmission kommt auch nicht aus der Tradition, sondern es gab auch die Tradition der sogenannten inneren Mission. Da gab es hier in Hamburg einen Pastor, der hieß Johann Hinrich Wichern am Rauen Haus. Der hat nebenbei auch den Adventskranz erfunden.
Nein.
Ja, deshalb frage ich immer, was hat der Adventskranz mit der Seemannsmission gemein? Und das hat eben beides mit diesem Johann Hinrich Wichern zu tun. Und der war auf einer Reise in England, hat da gesehen, wie sich um die Seeleute gekümmert wurde, hat hier dann erstmal einen Aufruf gestartet, dass die Kirche sich um die Menschen kümmern soll, die halt am Rande der Gesellschaft sind, die arm sind, die keinen Job haben und so weiter. Und dann kurz drauf auch, dass man sich um die Seeleute kümmern soll. Das war 1848, 49, schon ein paar Jahre her. Hat dann ein bisschen gedauert, dann haben an verschiedenen Orten Leute angefangen. Und wie das so ist, waren dann einfach Leute, die vor Ort gesagt haben, machen wir einfach. Und dann gab es solche, die haben irgendwie Organisationsformen daraus gemacht, aber es kommt eben aus der inneren Mission. Da ging es um die, von denen man eigentlich davon ausgeht, dass die mehr oder weniger Kirchenmitglieder sind zu der dortigen Zeit, aber dass sie halt weiter weg sind inzwischen. Und dass es darum geht, denen zu helfen, dass es ihnen besser geht und dass sie überhaupt gesehen werden. Darum geht's. Also unsere Mission ist, für Seeleute da zu sein, sage ich immer ganz kurz. Und dann noch, das Deutsche ist eben, weil wir aus Deutschland sind. Also wir sind weltweit für Seeleute aus aller Welt da.
Gibt es nur die deutsche Seemannsmission, die sich weltweit kümmert? Oder gibt es dann auch noch eine, weiß ich nicht, britische Seemannsmission, eine australische Seemannsmission oder sowas?
Also es gibt eine Reihe von Organisationen, die das weltweit machen. Die ganz großen sind die Briten. Mhm. Da gibt es die Mission to Seafarers von den Anglikanern. Dann gibt es noch die katholische Seemannsmission Stella Maris. Und dann gibt es noch verschiedene so regionale Organisationen. Also wir sind eine der größeren, so die dritte oder viertgrößte weltweit. Aber es gibt dann noch viele kleinere, die das auch machen.
Warum gibt es überhaupt verschiedene? Also ihr seid die Evangelen. Du sagst gerade, es gibt noch eine katholische Seemannsmission. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das nicht irgendwie in einem großen Aufwasch, wenn es doch sowieso nicht darum geht, die Leute von einer bestimmten Glaubensrichtung zu überzeugen?
Ja, das ist eine super Frage, aber das ist halt historisch so gewachsen, sage ich dann. Und wir haben halt sehr unterschiedliche Traditionen und Arbeitsweisen und wie wir Leute bezahlen oder auch nicht. Wir sind als Deutsche Seemannsmission so ein bisschen, ja, ich sage es mal doch, stolz darauf, dass wir halt erstmal an allen Orten hauptamtliche Kräfte haben, jedenfalls im Ausland, die dann unterstützt werden von Freiwilligen und Ehrenamtlichen. Aber weil wir sagen, man muss da auch Profis dabei haben und die dann auch vernünftig bezahlen. Das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, den das mit sich bringt. Aber es ist eben auch eine Arbeit, wo es um viel Hintergrundwissen geht und viel seelsorgerisches Gespür und eben auch mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Und da braucht man dann Leute, die das wirklich gut können. Und da sind die Ehrenamtlichen als Ergänzung sehr, sehr wichtig. Die haben auch ein tolles Ohr dran an den Seeleuten und viele sind da auch schon sehr gut auf dem Weg zum Seelsorger, zur Seelsorgerin. Aber uns ist diese Qualität der Arbeit halt sehr wichtig.
Wie viele Leute arbeiten denn für euch eigentlich weltweit?
Ja, selbst das kann ich nicht ganz einfach sagen, weil also ich sag mal so, die Hauptamtlichen, die so direkt mit den Seeleuten arbeiten, sind insgesamt ungefähr 50. Aber dann gibt es natürlich noch weitere Leute, die in, also wenn du so ein großes Seeleutehotel hast mit 30, 40 Betten, da arbeiten natürlich noch mehr Leute vor Ort. Und dann gibt es auch halt Büroangestellte und solche Leute. Und dann gibt es noch die Freiwilligen und die Ehrenamtlichen. Also ich sage es immer zu unterscheiden, Freiwillige sind welche, die so ein freiwilliges Jahr machen und Ehrenamtliche sind halt, die das ehrenamtlich machen. Also wir haben zum Beispiel in Kamerun haben wir 35 lokale Angestellte nochmal.
Man kann bei euch ein freiwilliges soziales Jahr ist das, ne? Ein FSJ machen?
Also zum Teil ist es FSJ, zum Teil ist es Bundesfreiwilligendienst und dann gibt es noch den internationalen Jugendfreiwilligendienst, den kann man in Amsterdam, Rotterdam oder Antwerpen machen. Da gibt es also eine Reihe Möglichkeiten für die mehr Abenteuerlustigen, die halt ein bisschen weiter in die Welt raus wollen. Aber es kann auch jemand in Brunsbüttel, sehr behütet, sage ich mal, und an einem ruhigen Ort, aber trotzdem was von einer weiten Welt mitkriegen.
Ich vermute, ihr könnt euch vor Bewerbern nicht retten.
Das ist leider nicht mehr ganz so. Also ist es ja so, dass insgesamt die Jahrgänge kleiner werden. Und das heißt, auch da sind weniger Bewerbungen. Und das ist jetzt sehr schwankend. Das heißt, wir können da durchaus noch Leute gebrauchen. Also für den Inland kann man sich auch noch für das jetzige Jahr bewerben und für das Ausland dann im Oktober fürs nächste Jahr.
Ob Oktober 2026 für 2027 dann.
Genau.
Wie finanziert ihr euch? Also das ist ja dann doch so ein großer Mitarbeiterstamm, der kostet einiges an Geld. Und du sagtest, ihr habt Hotels?
Ja, wir haben Hotels.
Frage ich gleich nochmal nach. Wie finanziert ihr euch?
Ja, also wir kriegen tatsächlich Geld von der Kirche, weil wir sind ja ursprünglich auch eine kirchliche Einrichtung. Das ist aber in den letzten Jahren doch an einigen Orten stark reduziert worden. Und auch für die internationale Arbeit musste die EKD das reduzieren, weil die halt weniger Geld kriegen. Wir haben es aber geschafft, dass wir Bundesmittel bekommen, und zwar mit dem Argument, dass Deutschland ja eine der größten Handelsnationen ist. Und dann bekommen wir auch einen großen Teil an Spenden und sind auch darauf angewiesen, als auch um unsere Unabhängigkeit zu wahren. Ich sage mal, wir sind so auf drei Arten für die Seeleute da. Also einmal ganz praktisch, dann seelsorgerisch, aber eben auch politisch. Das heißt, dass wir uns für deren Rechte einsetzen. Und deshalb ist eben auch diese Unabhängigkeit ein wichtiges Thema. Also wir versuchen auch Reedereien zu überzeugen, für uns zu spenden, aber wir brauchen auch eine möglichst breite Basis, damit nicht einer sagt, ich spende euch aber x Euro und dann müsst ihr mal ein bisschen netter zu mir sein oder so. Das wollen wir natürlich nicht haben.
Also seelsorgerisch heißt, im Grunde seid ihr der psychosoziale Dienst der Seeleute?
Das kann man so beschreiben. Also Seelsorge ist ja die Sorge um die Seele. Das kommt aus dem christlichen Hintergrund, ist auch in der Form eher im christlichen Bereich verbreitet, ist aber etwas, was heute eben mit einer allgemeinen Form von Beratung und Begleitung zu tun hat. Also das ist wirklich eine Vorsorge für Mental Health, für das Psychosoziale, ja.
Ihr macht Seelsorge und ihr macht Notfallseelsorge. Was ist denn da der Unterschied überhaupt?
Also manchmal sage ich, dass es fast das eine das Gegenteil vom anderen ist, weil Seelsorge ist halt, dass man genauer hinhört und den anderen erzählen lässt und ihnen auch seine Gefühle mitteilen lässt. Und Notfallseelsorge ist eher, dass man Leute versucht zu stabilisieren und ihnen zu erklären, dass gerade was Schlimmes passiert ist. Das macht man halt, nachdem jemand was für ihn Schlimmes erlebt hat.
Zum Beispiel Beschuss in der Straße von Hormus.
Ja, oder Piratenüberfall oder dass es halt an Bord einen Suizid gab oder ein Feuer an Bord. Oder es kann auch ein schlimmer Sturm sein, weil es gibt auch Situationen, wo die härtesten Seeleute auf einmal merken, Mensch, es könnte jetzt zu Ende gehen, das Schiff geht unter. Kann aber auch der Brand an Bord sein, einfach, dass auch ein Kollege plötzlich stirbt. Auch das, weil du musst dir vorstellen, die Seeleute sind an Bord erstmal auf sich allein gestellt. Also wenn du in der Firma an Land was hast, dann rufst du die Feuerwehr. Also du versuchst erstmal dann selber was zu machen, aber da kommt relativ schnell jemand.
Ja.
Bei den Seeleuten sind die alles selber. Die sind die Feuerwehr, die sind die Sanitäter. Das heißt also, es gab einen Brand im Maschinenraum. Da ist einer verletzt, auch doll. Der schreit vielleicht noch, den müssen sie dann, also das Feuer löschen, den da rausholen. Dann tragen sie ihn ins Bordhospital, müssen ihn selber verarzten und müssen im Extremfall auch den Tod feststellen. Und dann noch die Leiche an Bord aufbewahren, bis sie im Hafen kommen. Und dass das ein bisschen, also dass das sehr belastend sein kann, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und dafür sind wir halt da, danach über diese Belastungen zu reden, um zu helfen, damit umzugehen. Das ist dann die psychosoziale Notfallversorgung oder die Notfallseelsorge auf See für Seeleute. Die machen wir im nächsten Hafen meistens. Wir können es auch online ein bisschen machen, aber es geht viel besser, das haben auch Seeleute nochmal in der Befragung gesagt, in der persönlichen Begegnung, weil das halt da sehr wichtig ist, auch so diese zwischenmenschlichen Sachen wahrzunehmen. Und da geht es halt darum, eigentlich den Leuten Stabilität wiederzugeben, den zuzuhören, was passiert ist und ihm dann auch zu erzählen, dass es ganz normal ist, in so einer Situation nicht normal zu sein.
Ja.
Also du hast gerade was ganz Schlimmes erlebt. Du hast eigene Lebensgefahr erlebt. Du hast erlebt, dass jemand anders gestorben ist. Mhm. Oder du hast was ganz Bedrohliches erlebt, was dich aus der Bahn wirft. Und dann ist es normal, dass du jetzt nicht einfach normal weitermachst. Es ist normal, dass du jetzt zitterst. Es ist normal, dass du dich schwach fühlst, obwohl du sonst der superstarke Typ bist. Und das ist kein Zeichen von Schwäche. Das kann jeden treffen und das ist nicht messbar, was einen belastet und was nicht. Also es gibt kein objektives Kriterium dafür, was ist ein belastendes Ereignis. Und du kannst 5 Stürme erlebt haben und 100 Stürme erlebt haben, aber es kann ein Sturm aus irgendeinem Grund so schrecklich sein. Du kannst mehrere Feuer erlebt haben, du kannst auch mehrere Überfälle erlebt haben, aber einer ist es, der halt irgendwie deine Schale ankratzt und dir zu schaffen macht.
Diese Notfallseelsorge, wenn ihr die durchführt, betrifft die immer gleich die ganze Mannschaft? Oder sind das immer nur Einzelne, die besonders betroffen sind? Weil du sagst, also, es sind 23 Leute auf so einem Frachtschiff, je nachdem, was da los ist, Feuer mit Verletzten und sonst wie, da ist ja jeder betroffen.
Ja, und das ist wichtig, da auch mit allen zu reden, also einmal ein Gruppengespräch zu machen, um das Allgemeine so ein bisschen zu erklären mit denen und dann möglichst mit vielen Einzelnen zu reden, weil es immer wieder vorkommt, dass man denkt, dass irgendjemand ja gar nicht betroffen ist. Mhm. Aber aus dem Grund weiß man ja nicht, warum der halt davon betroffen ist. Also es muss nicht unbedingt nur derjenige sein, der sich dann um den Verletzten gekümmert hat, aber vielleicht ist der andere, der den dann weggetragen hat, viel stärker getroffen, weil der halt so laut geschrien hat oder warum auch immer. Und es kann auch jemand anders, der gar nicht ganz direkt dabei war, es nur aus der Ferne gesehen hat, halt betroffen sein, weil er den anderen besonders gut kannte oder weil das irgendwas in ihnen getriggert hat.
Aber fehlt euch dazu nicht die Zeit? Die sind ja jetzt nicht eine Woche lang dann im Hafen und ihr könnt jeden Tag 2 Stunden mit jedem einzelnen Crewmitglied reden und sowas. Wie?
Nein, das ist wichtig, dass dann, also das ist manchmal schon ein Problem, wenn das Schiff abfährt, fährt es ab. Also ja. Die warten nicht darauf, dass wir mit der Notfallseelsorge fertig sind, ja. Sondern müssen wir irgendwann von Bord. Dann ist halt unser Vorteil, dass wir ein Netzwerk haben. Das heißt, wir können das an unseren oder an der Partnerorganisation im nächsten Hafen weitergeben. Und das Ideale ist natürlich auch, wenn ich jetzt ein Gespräch habe mit der Gruppe und mit Einzelnen, dass ich dann in ein paar Wochen nochmal mit denen rede oder ein Kollege, eine Kollegin mit denen redet. Dadurch kann man das ein bisschen abfedern. Es sind halt keine idealen Bedingungen bei den Seeleuten. Das wäre jetzt in einem Feuerwehreinheit oder so völlig anders, weil da kann man natürlich die nach ein paar Wochen nochmal wieder treffen, die Leute.
Und was du sagtest, dass ihr die Interessen der Seeleute dann auch gegenüber der Industrie letztendlich vertreten, seid ihr dann sowas wie eine inoffizielle Gewerkschaft? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also es gibt auch eine Gewerkschaft für die Seeleute okay. Und die haben halt die Aufgabe als Gewerkschaft. Und wir sind ein weiterer Fürsprecher für die Seeleute. Also steht auch in unserer Satzung, dass wir Fürsprecherin für die Seeleute sind. Und also im Sinne von Advocacy auf die Seeleute überhaupt aufmerksam zu machen. Denn die Seeleute sind halt eine Gruppe von Menschen, die ganz oft vergessen wird. Also wer kennt heute überhaupt noch Seeleute?
Die sind weg, die sind ja irgendwo da draußen. Und Hauptsache die Container kommen an, wo mein iPhone drin ist. Ja.
Genau. Selbst wenn in Hamburg die Leute an der Elbe sitzen, also heute ist es nicht ganz so warm, aber wenn es dann warm ist draußen und die Leute an der Elbe sitzen, dann fahren da diese Schiffe mit den bunten Kisten vorbei, aber die wenigsten Menschen denken daran, dass in diesen Kisten was ist, was mit ihnen zu tun hat. Sondern die denken eben, ach, was sollen diese dicken, lauten Dinger hier und sehen ja hässlich aus, diese Containerschiffe, nicht so wie früher die Segelschiffe und so, aber da ist eben ganz viel drin. Also man sagt, dass 90% vom Volumen her des weltweiten Handels per Schiff transportiert werden. Und das heißt, dass fast alles, was du heute nutzt, angefangen vom Bett, in dem du schläfst, von der Kleidung, die du nutzt, von irgendwelchen Kosmetika, wenigstens teilweise per Schiff transportiert wurde. Und ohne Schifffahrt wäre es gar nicht möglich, dass du diese Sachen hättest.
Gibt es da eigentlich Zahlen darüber, wie viel Menschen in der Seefahrt arbeiten? Also wie viele Menschen auf wie vielen Schiffen unterwegs sind?
Also es sind 1,8 Millionen Seeleute. Die Zahl der Schiffe habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, aber ich glaube irgendwie 100.000 oder so. Also aber es sind eben 1,8 Millionen Seeleute aus vielen verschiedenen Ländern. Davon sind ungefähr vielleicht 7.000 aus Deutschland.
Das ist wenig. Ja, klar, weil die alle unter fremder Flagge fahren, ne?
Es ist eben schon immer eine globalisierte Wirtschaft. Also die Schifffahrt war schon zu römischen Zeiten so, dass da Seeleute aus dem ganzen Römischen Reich unterwegs waren, weil halt die Schiffe ja weit weg durch die Welt fahren. Und dann gibt's immer mal, dass Seeleute unterwegs abhanden kommen, also dass sie nicht gesund sind oder sterben oder einfach nicht mehr wollen. Und dann wurden halt woanders Seeleute angeworben. Und jetzt in diesen letzten Jahrzehnten ist es eben so, dass die Schiffe angemeldet werden, wo es für den Reeder gute Bedingungen gibt. Und das heißt, dass man auch Seeleute dort anwirbt, wo man gute Qualität zum guten Preis bekommt.
Aber ihr kümmert euch tendenziell um die 1,8 Millionen und nicht nur die 7.000 Deutschen?
Wir sind für alle da.
Ja. Okay. Wenn du sagst Fürsprache für die Seeleute, was bedeutet das?
Ja, der erste Schritt erstmal, auf die Seeleute überhaupt aufmerksam zu machen, dass es sie überhaupt gibt. Das heißt also erstmal den Leuten zu erklären, dass eben 90% des Welthandels und fast alle Sachen, die man täglich nutzt, mindestens teilweise per Schiff transportiert wurden. Das heißt, egal wie weit du von der Küste weg wohnst, also ob du nun in Berlin oder in Berchtesgaden oder Dresden bist oder im Erzgebirge, Seeleute sind für dich unterwegs. Du hast also mit denen was zu tun. Davon muss man erstmal erzählen. Dann muss man erzählen, dass die Seeleute auf dem Schiff auch heute noch besondere Arbeitsbedingungen haben, einfach weil sie mit dem Schiff auf dem Weltmeer unterwegs sind. Die sind 4, 6, 9 Monate an Bord und da kann man nicht zwischendurch mal kurz irgendwo hin, sondern man ist halt auf diesem Schiff und hat alle paar Wochen mal Landgang und das heißt, man kann im Hafen mal kurz raus.
Mal dann, kurz heißt, wie lange liegt so ein Schiff im Hafen, dass man mal raus kann?
Das ist sehr unterschiedlich. Kommt vom Schiff an, also den Hafen, wie der ist und so weiter. Also es gibt Schiffe, die liegen, also in manchen Häfen liegen auch Schiffe noch immer wochenlang, aber meist liegen die nur 1, 2, 3 Tage und dann gibt es Schiffe, die auch nur ein paar Stunden liegen, wo dann also fast nie Landgang möglich ist. Das ist so ein bisschen vom Schiffstyp abhängig. Also es gibt zum Beispiel so Rohschiffe, die so ähnlich sind wie Fähren. Da werden so LKWs und alle möglichen Sachen reingerollt, die sind nur ein paar Stunden im Hafen. Oder es gibt kleine Tanker, da ist eben auch die Flüssigkeit schnell rein und rausgepumpt. Oder es gibt kleine Containerschiffe, die liegen auch nur ein paar wenige Stunden an einem Terminal und fahren dann weiter. Und da ist dann die Möglichkeit zum Landgang ja sehr wenig. Und es gibt dann auf der anderen Seite gibt's halt so die Massengutschiffe oder Schwergutschiffe, wo das Verladen und Löschen halt länger dauert. Da ist mehr Zeit für Landgang. Dafür sind die nicht oft im Hafen.
Ist Landgang eigentlich eine einfache Sache? Weil Landgang heißt ja auch Einreise in ein Land und nicht jedes Land lässt jeden einfach einreisen, oder?
Jein, es ist nicht wirklich eine Einreise. Es gibt spezielle Regeln dafür, dass es jedenfalls Landgang erlaubt ist. Also es ist schon eine Art von Einreise, aber dass es eigentlich visafrei erlaubt sein soll. Und es ist seit der Antike ein Grundrecht der Seeleute, dass sie in der Hafenstadt an Land dürfen. Aber wie das so ist mit Grundrechten, die es schon immer gibt, ist es immer so eine Sache, wie die durchgesetzt werden, wie sie möglich sind. Und seit der Pandemie, also in der Pandemie war eine Zeit lang ja nirgendwo Landgang möglich und dann hat es auch viel, viel länger gedauert als für die Menschen an Land, dass die Einschränkungen aufgehoben wurden. Also kleines Beispiel, ich war im August 2022 als Tourist in Brasilien, konnte einfach mit dem Pass einreisen, während zugleich die Seeleute noch einen PCR-Test brauchten. Also ich brauchte nichts weiter als den normalen Pass und die brauchten einen PCR-Test noch. Und so ist es ganz oft, dass Seeleute, also
die werden vergessen, oder?
Ja, und es ist eben schon historisch, dass Seeleute immer im Verdacht stehen, irgendwas einzuschleppen.
Also von die irgendwie.
Ja, naja, genau diese ganzen Sachen. Also die Cholera-Epidemie damals in Hamburg, da hat man auch gedacht, das wären die Seeleute gewesen. Später hat man herausgefunden, dass es wahrscheinlich an den Ratten in der Stadt selber lag und gar nicht irgendwie über die Schiffe gekommen ist. Aber das ist immer der Verdacht und das war auch in der Pandemie, also wenn du dir anguckst, wie das verlaufen ist in der Corona-Pandemie, das waren Geschäftsreisende und Touristen. Das waren keine Seeleute, die das irgendwo in irgendwelche Länder eingeschleppt haben. Aber die standen immer im Verdacht, dass sie diejenigen sind. Und auch bei anderen Sachen ist halt diese negativen Vorurteile über Seeleute und dass man die bloß auf dem Kieker hat, das ist halt immer sehr stark dabei. Und deshalb ist es eben auch wichtig, überhaupt von den Seeleuten zu erzählen, auf sie aufmerksam zu machen, sie sichtbar zu machen. Und dann den Leuten verständlich zu machen, also einmal, wenn sie verstehen, ja, stimmt, ohne Seeleute läuft diese ganze Welt nicht. Also ohne Seeleute wäre mein Supermarkt leer, wäre aber auch die Fabrik hier leer.
Jetzt würden wir hier gar nicht miteinander reden können zwischen zwei Großstädten in Deutschland.
Ja, also es wird alles dafür fehlen, aber es wird eben auch unser Land für die Armen sein. Wir sind immer noch eine der größten Exportnationen. Und egal in welchem Land auf der Welt du bist, das Land wird durch andere Länder mitversorgt. Das gibt es gar nicht, dass ein Land völlig autark ist. Also man kann lange darüber reden, ob es besser wäre, viele Sachen lokal herzustellen, aber so krass, dass man alles nur vor Ort herstellt, wäre auch wieder Blödsinn. Also es wird Schifffahrt auch weitergeben müssen. Mhm. Und dann muss man sich überlegen, das sind Menschen, die sind dann 4, 6, 9 Monate von ihrer Familie getrennt Und stell mal vor, du bist in einer Firma und hast da 23 Kollegen. Ich sage jetzt bewusst Kollegen, weil das meiste sind Männer. Manchmal
gibt's das wäre jetzt noch eine Frage gewesen. Gibt es auch Seefahrerinnen?
Also wenige. Also man sagt zwischen 3-5% ungefähr.
Immerhin. Aber das heißt, sind vermutlich eher Offizierinnen und sowas, oder?
Meistens ja. Und dann kannst du dir auch vorstellen, bei den 23, deshalb sage ich, du hast dann 23 Kollegen, weil dann kann sich die eine Frau vorstellen, ich habe da 23 Kollegen an Bord und du bist mit denen halt, sagen wir mal, 6 Monate in der Firma zusammen. Bist da beim Arbeiten 10-12 Stunden am Tag, aber auch das Essen, Schlafen, alles dort.
Es gibt noch keine luxuriösen Einzelkabinen, dann ist ja keine Kreuzfahrt. Ne?
Na, du hast Einzelkammern, also wo jeder seine Kammer hat, das schon. Also du hast ein bisschen Ruhe, aber du hast halt nur diese Leute in dieser Blechkiste, mit der du unterwegs bist und du hast eine Terrasse, wo du raus kannst. Und dann alle paar Wochen kannst du vielleicht mal ein paar Stunden raus. So ist das Leben der Seeleute. Und wenn ich das Leuten an Land erzähle, dann können sie sich vorstellen, dass es dann vielleicht ganz gut ist, wenn man nochmal irgendwie andere Menschen trifft. Und das ist die Haupttätigkeit, die wir haben, ist erstmal auf die Schiffe raufzugehen, Bordbesuche, also wir besuchen nicht das Schiff, sondern wir suchen die Seeleute an Bord. Und da ist ganz wichtig, dass wir vor allem zuhören. Denn mit Arbeitskollegen ist es in den meisten Kulturen so, dass man mit Arbeitskollegen nicht über wirklich private und schwierige Sachen redet. Also man
über
redet
seine
vielleicht schon
Seele.
Ja, über den Urlaub oder das Auto oder Fußball vielleicht noch. Politik wird schon schwierig. Und wenn das dann noch Leute aus anderen Kulturen sind, erst recht. Und wenn die Seeleute die Gelegenheit haben, zu Hause anzurufen, ist es so, dass sie ja für die Familie unterwegs sind. Das heißt, die Familie sollte sich keine Sorgen machen. Die Familie erzählt alles, was zu Hause los ist. Auch die ganzen Probleme und Problemchen und noch ein Problemchen, noch ein Problemchen. Und die Seeleute sagen, ach, das ist wunderschönes Wetter hier im Persischen Golf und schön warm und wir sonnen uns auf dem Deck und fischen ein paar Fische, damit wir was zu essen haben. Und wir haben tolle Stimmung hier und machen ein bisschen zusammen Party abends und so. Uns geht's richtig gut.
Und was erzählen sie dann euch, wo es ihnen schlecht geht?
Uns erzählen sie dann, ja, wo es schlecht geht. Also man muss schon auch in der Lage sein, gut zuzuhören. Deshalb ist es wichtig, dass unsere Leute eine gute Grundbildung, Info haben über die Welt der Seeleute. Also dass wir verstehen, was sind Schlüsselwörter, wie ermöglicht dem anderen zu reden. Das ist ja auch nicht so, dass wir da hingehen und ein Schild haben, hier kannst du mit jemand reden. Das klappt nicht, sondern man muss irgendwie gucken, wie kommt man ins Gespräch. Das heißt, wir bringen auch ein paar Infos mit an Bord, also je nachdem, wo wir sind, halt über die Stadt, was man da machen kann, ob der Landgang möglich ist, ob es einen Seemannsclub gibt, was sonst interessant ist. Und fragen halt so ein paar Sachen halt, ne, so, wie geht's her? Ja, dann, ja, alles gut, wunderbar. Und wie geht's zu Hause? Ja, auch alles gut. Und dann fängt man eben so ein bisschen an im Gespräch und fragt vielleicht, wie lange bist du an Bord? Und dann hört man zwischendurch so ein paar Zwischentöne und merkt dann, ah, da ist was. Und also das Wichtige ist halt, die Gabe zu haben, auf Worte zu achten, auf Gesten zu achten und die Möglichkeit zu geben, dass die erzählen. Also wenn die nicht erzählen wollen, sollen sie natürlich die Freiheit haben, nicht zu erzählen, aber dass sie die Möglichkeit haben. Und dafür müssen wir sehr viel Zeit mitbringen. Deshalb ist das sehr zeitintensiv, weil in den Hafen rein, Hafen raus, das dauert sehr lange. Und an Bord sind die ja bei der Arbeit. Also wir kommen ja nicht immer abends, wenn sie dann irgendwann ins Bett, sondern wir kommen halt während des Tages, wenn die vielleicht eine Pause haben kurz oder mal kurz vorbeikommen können. Und dann muss man gucken, was ist da möglich in der kurzen Zeit.
Ist der Zugang einmal zu den Schiffen, also ihr müsst ja auf die Schiffe irgendwie kommen und ihr müsst dann an die Leute herankommen, ist der Zugang eher einfach oder eher schwer? Weil ihr stört ja. Und im Zweifelsfall ist es auch nicht im Interesse des Reeders, dass die Seeleute dir erzählen, wie mies sie behandelt werden.
Also dazu erstmal würde ich jetzt sagen, dass, sag mal, jetzt moderne Arbeitgeber auch ein Interesse daran haben, dass ihre Leute frustlos werden können und sie vielleicht auch eine Rückmeldung kriegen, wo es kneift und so weiter. Also wenn du sagst, wir wollen jetzt wirklich gut und nachhaltig sein, dann eben auch zu gucken, wie gibt es Wege, wo sie unsere Mitarbeitenden einfach was sagen können, ja, wo es vielleicht nicht so gut läuft. Das andere ist, wir sind ja weltweit unterwegs als Deutsche Seemannsmission. In Deutschland ist das in der Regel kein Problem, auf die Schiffe raufzukommen, also auf Handelsschiffe. Ne? Also auf Luxusjachten und sowas kommen wir nicht rauf so leicht. Und es gibt mal Situationen, wenn halt gerade alle Behörden da sind, dann sagen die auch, tut mir leid, wir haben absolut keine Zeit. Also wenn ich da schon hinkomme und da stehen 10 Behördenautos, so Polizei und Zoll und was weiß ich was alles, dann ist klar, da ist keine Zeit. Und wenn auch die Techniker da sind, weil die Maschine kaputt ist und all sowas, das ist halt, dann ist, ja, dann geht's nicht. Im Ausland, in anderen Ländern, ist das sehr unterschiedlich. Also eigentlich gibt es internationale Abkommen, Protokolle, die festlegen, dass es Landgang für Seeleute geben soll. Und es gibt auch die Protokolle, wo drin steht, dass Wohlfahrtsorganisationen, so wie wir, Zugang zu den Schiffen haben sollen. Aber wie das umgesetzt wird und wie es dann klappt, ist halt sehr unterschiedlich. Also es gibt halt Orte, wo das kompliziert ist, das zu beantragen, auch in Europa schon.
Ach, ihr müsst es beantragen. Ihr könnt nicht einfach einreiten und sagen, wir sind die Seemannsmission, lassen Sie mich durch.
Also hier in Deutschland klappt das so. Wobei wir auch dann zum Beispiel in so einem Hafen wie Hamburg, da gibt es halt eine Liste, die wir hinschicken an die Designated Authority, wo dann draufsteht, das sind unsere zugelassenen Bordbesucher. Das heißt, wenn die wollen, kann die da auch einen Hintergrundcheck laufen lassen und so weiter. Aber in anderen Ländern ist es so, dass wir nicht pauschal einfach auf jedes Schiff rauf können, sondern dass man immer für das jeweilige Schiff und dann bei unterschiedlichen Stellen, also in vielen Orten ist es halt bei den Agenturen, also der Agent ist also kein Geheimagent, sondern das ist der Schiffsagent, der das, also die Abwicklung für das Schiff macht. Und da gibt es mit einigen eine super tolle Kooperation, aber es gibt halt auch andere, die sagen, ach, ich bin hier für irgendwie Bürokratie von Ladung und all so ein Kram zuständig. Also jetzt wollen die da an Bord, das ist ja noch ein Papier und warum soll ich das eigentlich ausfüllen? Das macht so viel Arbeit, habe ich jetzt keine Zeit zu, ist doch irgend so ein unwichtiger Kram oder was auch immer. Und dann klappt es halt nicht mit dem Zugang.
Wie ist es mit Korruption? Passiert euch das auch? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele auch sagen, ja klar, wenn du mir einen Hunderter gibst, darfst du durch.
Also auch das gibt es an manchen Orten. Da versuchen wir natürlich nicht mitzumachen. Also mit dem Hunderter sowieso nicht. Also wenn man den Leuten einen Kugelschreiber geben muss, das kann man vielleicht noch gerade über sich ergehen lassen. Aber ja, das kann ja auch, weil das ist ja dann immer, wenn du erstmal anfängst, dann wird es immer mehr und so weiter. Also und das ist auch nicht das, wo sich dann Leute dran gewöhnen sollten. Es ist aber was, was auch in unseren Breiten gelegentlich vorkommt und wo man wirklich sehr aufpassen muss. Und also ein großes Thema, was ja jetzt auch ist, ist eben das Thema Drogen. Und da gibt es halt, also ja, es ist halt Drogenschmuggel. Da geht es ja nicht darum, dass jemand mal so ein Täschchen mit Drogen mitnimmt, sondern dass halt ein ganzer Container vollgestopft wird. Da geht es schnell um große Summen und organisierte Kriminalität. Und da muss man eben auch sehr gut aufpassen.
Wenn ihr dann versucht, auf die Seeleute zuzugehen, wie reagieren die typischerweise auf euch?
Das kommt natürlich darauf an, ob die uns schon kennen oder nicht. Aber wenn die jetzt das Logo der Seemannsmission sehen und uns kennen, dann wissen die gleich, oh ja, das ist einer von denen und sind dann oft schon sehr offen, was zu erzählen. Aber bei 1,8 Millionen Seeleuten gibt es natürlich auch welche, die uns noch nicht kennen. Und die fragen dann erstmal, was das ist. Und das kommt dann auch ein bisschen drauf an, aus welcher Kultur die kommen, wie viel Erfahrung die haben. Also vielleicht kennen die dann schon andere Seemannsmissionen, wie die Mission to Seafarers oder die katholische Stella Maris. Aber ich habe auch schon mal erlebt, dass ich dann sagte, so, ne, wo dann jemand fragt, was bist du? Und sage ich Port Chaplain. Und das sagt er, Port Captain? Nein, Port Chaplain. Und
Kaplan.
Ja, was ist denn das? Also Seelsorger heißt das. Also Hafenseelsorger wird das wörtlich übersetzt heißen. Aber das, wenn jemand halt gar nicht aus dem Hintergrund kommt, wo er das Wort Chaplain versteht, dann weiß der gar nichts damit anzufangen. Das gibt es durchaus auch. Und das war zum Beispiel auch am Anfang in der Kreuzfahrt. Also das war vor 10, 15 Jahren halt noch neu für uns und auch für die Kreuzfahrtseeleute, dass da dann jemand kam und das waren viele von denen, sind eben nicht vorher auf Frachtschiffen gefahren. Das heißt, die kannten uns gar nicht und wussten gar nichts damit anzufangen. Und was immer wieder ein Thema ist, ist eben, dass auch in vielen Kulturen, die sich gar nicht vorstellen können, dass da jemand kommt, der mit denen nicht irgendwas verdienen will. Also dass wir einfach kommen, um denen beizustehen, zu helfen, ohne jetzt eine Gegenleistung zu wollen. Also das können die sich nicht vorstellen. Das gibt's halt in manchen Ländern gar nicht sowas, solche ehrenamtlichen und gemeinnützigen Strukturen. Und dann gibt es eben zum Beispiel im Hamburger Hafen auch Ehrenamtliche, die dann mit dem VW-Bus durch den Hafen fahren. Und da gibt es dann Leute aus Kulturen, wo halt jemand, der so einen VW-Bus fährt, halt ein, ja, irgend so ein Hilfsmensch ist, den man halt entsprechend auch ein bisschen
rumkommandieren darf.
Ja, ja, so. Und wir haben dann aber Ehrenamtliche, sind im, also die sind noch berufstätig, sind Manager irgendwo und machen dann halt einfach ehrenamtlich so einen Job. Und da muss man dann auch erstmal erklären, dass das halt jemand ist, der das einfach ohne Geld macht. Und da gucken die alle ganz komisch, hä, wie, was? Gibt's sowas? Also das gibt's halt nicht in allen Kulturen, dass Leute einfach ohne was zu verdienen machen. Also wir haben die Hauptamtlichen, aber wir haben eben auch Ehrenamtliche. Und ich meine, auch die Hauptamtlichen, die bekommen ihr Gehalt, aber die machen das ja nicht, um
reich zu werden.
Um reich zu werden oder was damit, wir was damit verdienen. Also es gibt auch Sachen, wo wir was gegen Geld machen. Also jetzt, wenn ein Seemannsclub oder in der Seefahrers Lounge für die Kreuzfahrtleute Sachen verkauft werden, müssen wir natürlich was dafür nehmen und damit auch ein bisschen Geld verdienen, um unsere Unkosten zu decken. Aber halt, wenn wir die Seeleute vom Schiff abholen oder wenn die bei uns im Club sind oder wenn wir mit denen, ne, also das ist nicht gleich alles, dass wir da Geld für wollen. Aber das ist halt bei manchen so drin, dass die denken, jeder will irgendwas von mir. Und das muss man dann erstmal ein bisschen erklären. Und dann, also wenn die dann merken, und das ist die oft ganz froh darüber und ja, freuen sich, dass da jemand ist. Und es ist für die eben auch wichtig, dass jemand da ist, der eben nicht von der Company ist oder so.
Seemannsclub, hast du jetzt schon mehrfach gesagt, Seafarers Lounge, was ist das genau?
Also wir haben halt, also ich habe ja gesagt, die Bordbesucher sind so ein Hauptbestandteil unserer Arbeit. Dann haben wir halt an einigen Orten Einrichtungen für Seeleute, traditionell Seemannsclub genannt. Ich sage jetzt manchmal Seeleuteclub, weil ich gerne ein bisschen gender und es ja auch weibliche Seeleute gibt. Das heißt, das sind so, ich sag mal so platt gesagt, Tagesfreizeitstätten für Seeleute.
Kurzzeitpflege.
Also das heißt, stell dir vor, du bist im Hafen. Der ist riesengroß. Du hast 2 Stunden Zeit. Um in die Stadt zu gehen, reicht es nicht. Also eigentlich wollen alle Seeleute am liebsten in die Stadt. Aber dafür brauchen wir erst Infos und meistens auch erstmal Euro, weil man Dollar hat und so. Das kann man im Seemannsclub bekommen und wechseln, wenn halt die Zeit dafür reicht. Das heißt, der Seemannsclub ist auf eine bestimmte Art eine Notlösung. Aber dafür ist es dann wieder eine Oase, ein guter Ort, wo man hingehen kann, wo man halt unterschiedliche Angebote hat. Also hier in Hamburg gibt es den Duckdiven, das ist so einer unserer größten Seemannsclubs oder vielleicht der größte, den wir so haben. Da gibt es halt eine sehr große Vielfalt an Möglichkeiten. Also da gibt es Billardtische, Tischtennisplatten, da gibt es eine Bar, da gibt es Musikinstrumente, da gibt es draußen einen Garten mit einem Teich und einer grünen Wiese, wo man sich auf die Wiese setzen kann. Es gibt einen Basketballplatz oder kann man auch ein bisschen Fußball spielen auf so einem kleinen Platz. Und dann gibt es oben noch einen multireligiösen Andachtsraum. Das ist schon, sag ich mal, die 5 Sterne, sage ich mal, also wo alles da ist. Das haben wir natürlich nicht überall, weil nicht überall so viel Platz ist und wir nicht so viele Möglichkeiten haben.
Klingt so ein bisschen wie so eine kirchliche Jugendfreizeiteinrichtung, nur halt für Seeleute.
Ja, also ich habe aber heute gerade was gelesen, auch von der Rolle, die Bibliotheken für viele spielen und habe gedacht, ja Mensch, manches davon ist auch wie in so einem Seeleute-Club, weil es ist einfach ein Ort, wo du hingehen kannst, wo du nicht gleich was ausgeben musst, wo du einfach sitzen kannst. Die haben sogar Bücher, aber du hast eben auch WLAN dort, du kannst andere Leute treffen, du kannst einfach da relaxen, kannst da an deinem Laptop in Ruhe sitzen, kannst mit deiner Familie zu Hause Video telefonieren, du kannst einfach draußen auf der Wiese liegen und du kannst einfach du selber sein und bist nicht wie an Bord halt eine Funktion, sondern du bist einfach Mensch.
Die Seeleute, wie geht's denen eigentlich? Lässt sich das pauschal sagen?
Also, das ist natürlich immer, wenn du so pauschal anfängst.
Klar, 1,8 Millionen aus
so ein Durchschnittswert,
196 also, Ländern, ist eher klar.
Was man jetzt in diesen Zeiten gerade sagen muss, dass, also es gibt so wirklich so einen Zufriedenheitsindex für Seeleute, wo also eine Organisation so misst und die haben gerade im ersten Quartal 26 ganz dramatisch einen starken Abfall bemerkt. Und zwar natürlich wegen der Krise an der Straße von Hormuz. Also weil das, also erstmal die Seeleute, die selber dort sind, aber natürlich auch viele andere verunsichert, wie da mit den Seeleuten umgegangen wird und dass sie da in großer Gefahr leben und dass das kaum jemand sich drum kümmert und dass es eigentlich der Weltpolitik völlig egal zu sein scheint. Und das wirkt sich natürlich insgesamt auf das aus, wie es den Seeleuten geht und wie die sich fühlen.
Die sitzen da ja regelrecht fest an oder um oder vor der Straße von Hormuz. Kommt ihr an die auch irgendwie ran? Also habt ihr eigene Schiffe, mit denen ihr da irgendwie hin könnt?
Nee, das haben wir nicht. Wir sind auch selber in der Region nicht vertreten. Also da ist die Mission to Seafarers an 2 Orten. Die haben jetzt versucht, ein paar Schiffe vor der Küste zu besuchen, habe ich gehört. Und sonst ist eben viel über online. Also wir haben auch einen Online-Chat-Service, aber wir haben jetzt keinen direkten Kontakt zu Seeleuten, die dort festsitzen. Wir haben Schiffe begleitet mit Seeleuten, die da rausgefahren sind und wo halt auch die Belastung im Nachhinein zu spüren war, was es auch heißt, da durchzufahren, weil du ja nicht dich wirklich drauf verlassen kannst. Also mir ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass Anfang Mai der Kriegsminister eines sehr großen, sehr mächtigen Landes gesagt hat, wir haben jetzt hier ein Geschenk für die Welt. Alle Schiffe können jetzt hier ganz sicher durchfahren. Und dann sind auch ein paar durchgefahren. Und dann ist kurze Zeit später ein Schiff, die CMA, CGM San Antonio, also ein Containerschiff, beschossen worden. Und es wurden 8 Seeleute verletzt. Und man konnte auch so ein Video im Internet sehen, was einer da gefilmt hat an Bord. Und da sieht man halt, wie in dem Schiff in den Räumen weit drin noch die Sachen von der Decke gefallen sind und so weiter, weil halt die Drohnen einfach da durchknallen. Also so ein Schiff ist zwar aus Stahl, aber das ist nicht dick. Also da eine Rakete oder eine Drohne knallt da einfach durch. Da bist du nirgendwo sicher auf dem Schiff. Und das heißt, da zu sagen, jetzt sind alle sicher, großes Geschenk an die Welt, es ist danach, also über diesen Vorfall kaum berichtet worden. Aber letztlich war das dann der Grund, warum diese Operation dann ganz schnell wieder abgeblasen wurde, weil klar war, die können für die Sicherheit nicht garantieren, aber stell dir mal vor, der große Kriegsminister eines ganz mächtigen Landes hat garantiert, du bist sicher. Ja. Worauf willst du dich dann noch verlassen?
Und trotzdem fahren Menschen weiter zur See. Warum machen die das? Also ich vermute auch mal, dass die Arbeit extrem hart ist. Also das ist vielleicht nicht so hart wie vor 100 Jahren, aber das ist ja wahrscheinlich dann doch eher wie auf der Baustelle und nicht wie irgendwie im Versicherungsbüro, was die da machen. Ne?
Ja gut, auf der Skala ist es irgendwo Richtung Baustelle. Ja, aber ich meine, also natürlich gibt es viele Seeleute, die rein wegen des Geldes zur See fahren. Also wenn du...
Ist das so gut bezahlt?
Naja, das ist ja mal relativ. Und Seeleute werden halt je nachdem bezahlt, aus welchem Land sie kommen. Das heißt, Filipinos bekommen wesentlich weniger als Europäer. Aber im Vergleich zum Job an Land ist es relativ viel. Und wenn du philippinische Seeleute fragst, warum fahrt ihr zur See, dann sagen dir mindestens 90%, I sacrifice myself for my family. Ich opfere mich für meine Familie. Und das ist nicht so negativ, wie sich das bei uns anhört, sondern es ist eher positiv gemeint, aber es schwingt natürlich trotzdem eine ganze Menge mit. Das heißt, ich mache es eben nicht, weil ich es gerne mache, sondern ich mache es halt, um Kohle für die Familie ranzuholen. Aber ich treffe auch immer wieder Seeleute, die gerne zur See fahren. Und ich sag mal, wenn jemand aus Deutschland das macht, dann kann man es eigentlich nur machen, weil man es faszinierend und spannend findet und Lust darauf hat. Weil finanziell, würde ich sagen, ist es jetzt für Leute aus Deutschland nicht so lohnenswert. Also du verdienst nicht mehr als an Land, bist dafür aber lange weg. Aber es gibt auch Leute, die sagen, du hast auf eine bestimmte Art, also bist halt weg, wenn du weg bist und du bist da, wenn du da bist. Das ist doch auf eine bestimmte Art auch eine gute Work-Life-Balance. Wenn man damit leben kann, hast du halt dann, also du bist halt nicht wie, weißt du, es gibt ja so Techniker, Ingenieure, die in ihrer Fabrik arbeiten, von Montag bis Freitag, aber wenn halt Sonntag in der Fabrik was kaputt ist, dann trotzdem hin müssen und eigentlich nie richtig frei haben. Und das ist schon bei den Seeleuten tendenziell so, dass sie, wenn die ihren Heimaturlaub haben, dann ruft natürlich das Schiff nicht an und fragt, komm mal vorbei. Aber das ist auch nur relativ, weil es gibt natürlich dann schon Seeleute, die haben einen Zeitvertrag. Also gerade bei den Philippinen, die haben oft so 9 Monate und dann wollen die 2-3 Monate zu Hause sein. Aber die haben immer nur den Zeitvertrag für diese 9 Monate. Das heißt, wenn der Vertrag zu Ende ist, sind sie arbeitslos, sind auch nicht mehr krankenversichert. Der Urlaub wird in Geld ausgezahlt, aber haben dann keinen Arbeitsvertrag und keine Krankenversicherung in der Zeit. Und wenn dann nach 6 Wochen schon die Anfrage kommt, kannst du wieder fahren, was mache ich dann? Also sage ich jetzt, ich wollte aber noch gerne 6 Wochen bei der Familie bleiben und riskiere dann vielleicht in 6 Wochen keinen Job zu kriegen oder sage ich lieber, na gut, dann fahre ich halt wieder. Und das heißt, dass da wenig planbar ist.
Aber die Anfrage kommt, das heißt, es gibt schon genügend Arbeit. Oder müssen die konkurrieren die Seeleute dann auch noch untereinander um die spärlichen Jobs, was dann den Landurlaub noch kürzer macht?
Also die Verbände der Arbeitgeber auf See sagen, es gibt also einen Mangel an Seeleuten und es wird immer mehr Mangel an Seeleuten. Aber das ist ein bisschen davon abhängig, für welche Art von Schiffen und welche Positionen und für welches Gehalt. Und das ist eben die andere Seite davon, dass die Seeleute das unterschiedlich erfahren mit diesem Mangel und dass die so dringend welche brauchen. Also ich habe auch von deutschen Seeleuten gehört, obwohl wir eigentlich dringend deutsches maritimes Fachpersonal brauchen, auch um die Behörden und so weiter zu besetzen, dass die halt auf den Schiffen keine Jobs kriegen. Und ich habe auf den Philippinen halt auch dann ältere Seeleute getroffen, ja, wenn es dann auch einen Jüngeren gibt und der ist halt nur irgendwie eine normale Decksmannschaft, dann kann man ja auch Jüngere nehmen, die dann vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung haben, aber sind halt noch fitter. Und das heißt, dass jemand, der dann so alt ist, so 50 oder noch älter, ob der dann auch wieder einen Vertrag kriegt, wenn er halt immer nur Zeitverträge hat, ist dann schon manchmal die Frage.
Ich hatte vorhin gesagt, Hafenkaplan, seid ihr alle irgendwie Pfarrer oder sowas? Also habt ihr alle auch einen kirchlichen, einen theologischen Hintergrund?
Ich selber bin Pastor, ja, also evangelischer Pastor, aber viele andere sind Diakoninnen oder Diakone. Das ist in der evangelischen Kirche, anders als in der katholischen, ein Beruf, wo man so einen sozialarbeiterischen oder pädagogischen Hintergrund hat und dann noch ein bisschen was Theologisches dazu. Aber wir haben auch Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter und andere Berufsgruppen auch, die bei uns arbeiten.
Wie wird man vom Pastor zum Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission? Tja, das passiert hier nicht zufällig, oder?
Naja, also als Theologe kann ich natürlich behaupten, das ist alles ja gut. Vorsehung und Gottes Wege sind unergründlich und so weiter. Aber also bei mir war das so, dass ich in Deutschland oder Brasilien halt Gemeindepastor war und dann war.
In Brasilien?
Ja.
Okay. Wie wird man Gemeindepastor in Brasilien? Das ist ja auch nicht.
Hat sich ja, halt in meinem Leben so ergeben, dass ich Kontakte dahin hatte. Und dann, also nach dem Studium war ich 2 Jahre als theologischer Freiwilliger in Brasilien. Ich habe da sehr spannende Sachen gemacht, so mit befreiungstheologischer Bibelarbeit. Es war super spannend. Im Start war hier. Habe da in einer Stadt gewohnt, wo ganz viel Afro-Brasilianer sind. Und ich habe da auch von deren Religion ganz viel mitgekriegt. Das war eine super spannende Zeit. Habe da meine spätere Frau kennengelernt und das heißt, das war dann der Grund, dass wir dann später gefragt wurden, ob wir einen Austausch mit Brasilien machen würden. Und dann waren wir in Süderlügum in Nordfriesland mit 2000 Einwohnern und sind dann von dort nach São Paulo mit 20 Millionen Einwohnern umgezogen und waren dann ein paar Jahre in Brasilien.
Das ist ein Kulturschock, oder?
Das war schon echt ein Kulturschock, ja. Also auch für meine Frau, die aus Brasilien kommt, aber eben aus einer ganz anderen Gegend und einer kleineren Stadt. Und als wir zurückgekommen sind, hatte ich eine Stelle in Kiel, das ist ja an der Ostsee, und gab so einen alten Werftarbeiterstadtteil Gaden, wo heute, ja, das ein multikultureller Stadtteil ist und ein sozialer Brennpunkt. Und wo ich dann in einer Kirche gearbeitet habe, die so ein 60er-Jahre-Schuhkartonbau ist, sage ich immer, also so ein Kasten halt. Und wo in diese Kirche reingebaut dann der Tafelladen war oder ist. Also das heißt, vorher war so ein Tafelladen, wo die Leute alle draußen gestanden haben, sich dann irgendwann auch gestritten haben, wer zuerst da war. Also da stand dann schon, bevor es losging, eine lange Schlange bei Regen und Schnee und so weiter. Und dann war das so, dass in der Kirche ein Café war, wo die Leute sitzen konnten und warten. Und da bin ich halt rumgelaufen und habe mit den Leuten geredet. Und das war auch eine tolle, spannende Erfahrung, mit den Menschen unterwegs zu sein, auch Menschen aus vielen Kulturen und Religionen. Und ich war da auch im interreligiösen Arbeitskreis. Und von da aus habe ich dann gesehen, oh, gibt es eine Stelle als Seemannspastor, das passt doch. Ich habe selber Erfahrungen in anderen Kulturen, habe Erfahrungen mit anderen Religionen. Bin nicht zur See gefahren, aber ich habe gedacht, dass mein Onkel ist immerhin zur See gefahren.
Meiner auch, hey. Siehst du? Kann ich mir bei euch anfangen noch.
Ja, und habe mich da beworben und bin genommen worden, war erstmal Seemannspastor der Nordkirche, also für die Region zuständig. Und jetzt bin ich seit März 22 Generalsekretär, das heißt, ich bin für die bundesweite und weltweite Arbeit zuständig. Also im Inland sind die Seemannsmissionen vor Ort alles eigene Vereine, die bei uns Mitglied sind. Und wir sind ja ein Bundesverband. Aber für die Orte im Ausland bin ich direkt zuständig. Und viele der Leute, die im Ausland arbeiten, sind von uns dorthin entsandt. Das heißt, ich bin deren Chef und muss dann eben auch mich um die kümmern. Das heißt, sehen, wie es denen geht. Aber auch wenn ein Ort neu zu besetzen ist, gucken, wie das mit dem Visum funktioniert und all solche Sachen. Also da sind auch viele solche Sachen dabei. Und ich muss sehr viel reisen. Also ein bisschen zu viel manchmal, aber es ist halt wichtig, auch vor Ort zu sein, weil halt, ja, manche Sachen kann man halt per Zoom besprechen, aber vieles von dem, wie das an so einem Ort ist, merkt man erst, wenn man wirklich da vor Ort ist.
Wo seid ihr denn eigentlich überall? Du sagtest eben, Straße von Hormuz gehört nicht zu eurem Gebiet?
Nee, aber wir sind, also gut, wir haben natürlich eine Reihe von Orten in Europa. Also wir sind in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Le Havre, Genua, Piräus bei Athen, dann in Alexandria in Ägypten, in Douala in Kamerun, in Durban in Südafrika, dann in Santos in Brasilien und jetzt mit einem neuen Projekt auch noch in São Luís in Brasilien, in Panama, in New York und dann in Hongkong und hoffentlich bald auch wieder in Singapur und ziemlich bald auch wieder in London und Nordostengland, weil das waren eigentlich unsere Anfangsorte in England. Da gab es aber vor ein paar Jahren so eine Entscheidung, nämlich den Brexit.
Ihr seid ein Kollateralschaden des Brexit?
Naja, wir waren wirklich seit Mitte des 19. Jahrhunderts dort und nach dem Brexit konnte man keinen mehr nach England entsenden. Und das Problem ist, dass man wirklich, also für fast keinen Beruf jemanden entsenden kann, sondern der muss vor Ort angestellt sein. Dafür hatten wir aber, weil das halt die ganzen Jahre mit der EU überhaupt nicht nötig war, wir hatten also keine Seeleute-Clubs oder Hotels oder irgendwas dort, sondern nur Leute, die mitgearbeitet haben dort, auf die Schiffe gegangen sind. Das heißt, die brauchten keine Rechtsform. Und das heißt, wir hatten keine Rechtsform und die mussten wir jetzt erstmal gründen. Das heißt, wir haben jetzt, habe ich die letzten Jahre halt eine Charity, the German Seafarers Mission in the United Kingdom gegründet. Also das ist auch was, womit ich mich beschäftige, halt eine Rechtsform zu finden, wie man in einem Land arbeiten kann. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Stelle für London auszuschreiben und hoffen, dass wir jemanden finden, der dahin geht.
Naja, das wird ja wohl jetzt so schwer nicht sein, oder?
Ja, das ist halt, also erstmal hört sich das ganz faszinierend an, aber man muss danach jemanden finden. Also weil der Ort, wo das ist, wo der Hafen ist, ist halt nicht in der Innenstadt von London. Also ich finde es immer noch gut, dass du bist halt in einer guten Stunde in London in der Innenstadt mit der Bahn. Also wirklich mitten in der Stadt. Aber es ist halt eine Gegend, wo dann halt so Lagerhäuser und Ikea-Märkte und all sowas sind. Und halt so ein paar Kleinstädte, wo aber die Hälfte leer steht. Damit muss man schon auch zurechtkommen. Aber gleichzeitig ist es eine super spannende Aufgabe. Also ich bin da guter Dinge, dass wir da Leute finden, die da hingehen. Und das andere ist eben, also stell mal vor, du bist Holger Jung und wirst dich da jetzt bewerben. Wärst auch noch Diakon, weil das muss man dafür sein, weil wir halt.
Ach, man muss Diakon sein.
Ja, bei der Stelle auf jeden Fall, weil wir dort halt nur das, wir mussten uns für die Sponsorship-License fürs Visum bewerben. Und dann musste man einen Weg auswählen, warum wir jetzt jemanden aus Deutschland brauchen. Und das ist halt ein Religious Minister. Ja. Also Deutsch kann und eben, also lutherisch uniert oder reformiert ist. So, und dann ist es aber so, dass derjenige, der dort arbeitet, in England angestellt wird. Das heißt, du bist dann in der englischen Sozialversicherung und so weiter. Und auch das erfordert etwas Abenteuerlust. Also das heißt jetzt nicht, dass das schlimm ist und eine Zumutung. Und wir versuchen auch alles so hinzukriegen, dass es ungefähr dem entspricht wie in Deutschland. Aber du bist halt nicht mehr in der deutschen Sozialversicherung.
Wie ist denn so insgesamt eure Personalsituation? Also wenn ich sehe manchmal, dass ihr irgendwie so Stellen ausschreibt oder sowas. Also ich folge der Seemannsmission auf Blue Sky. Oder was machst du dann? Oder bei, ich weiß es nicht mehr, aber ich sehe dann gelegentlich mal so eine Stellenausschreibung oder so und denke mir, ach Mann, geiler Job. Kommen da viele Leute oder ist es schwierig, jemanden zu finden, den man dann halt für, ich weiß nicht, wie viele Jahre nach Brasilien entsenden kann oder so?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt Orte, wo sich natürlich viele melden.
Ja, New York.
Und es gibt andere Orte, wo das halt, naja, das kann sein, dass bei London auch ganz viele sich melden, aber wenn man dann, also ich schreibe bei den Stellenanzeigen eigentlich gerne drunter, bitte bei Interesse melden bei Generalsekretär Matthias Ristau, dass ich mit den Leuten vorher mal telefoniere und denen erzähle, worum es geht, damit die es wirklich verstehen. Denn das Wichtige ist, also es hilft ja nichts, wenn da jemand hingeht, der dann nachher das alles ganz schrecklich findet und nach einem halben Jahr wieder weg will. Weil
und selber einen Seelsorger braucht dann.
Ja, und dann hast du hohe Umzugskosten und das alles, das brauchen wir alles nicht. Das muss schon passen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ich mir die Orte genau angucke und auch überlege, also ich war neulich in Singapur, weil wir da wieder jemand hinschicken wollen. Wenn das dann, da ist es halt rechtlich noch ein bisschen schwierig, das hinzukriegen mit dem Visum und so. Aber auch das muss man mögen. Also das heiße, feuchte Klima, aber eben auch so ein Land, wo alles durchreguliert ist. Da muss man halt die richtigen Leute für finden. Und ich fliege demnächst ja nach Kamerun und bin froh, dass wir da ein Ehepaar gefunden haben, die mit ihrer Tochter hingegangen sind. Aber auch so ein Hotel mit einem Restaurant mit 100 Plätzen zu managen.
Ihr habt ein Hotel in Kamerun?
Ja.
Okay.
Warum nicht?
Also für die Seeleute aber nur, oder ist das allgemein?
Nee, du kannst auch übernachten, wenn du nach Kamerun fährst. Also kein Problem. Das ist sehr schön mit Swimmingpool und so eine grüne Oase in der Großstadt. Und ich sag mal, bei jedem Standort ist es mir immer wichtig, den Leuten zu erklären, warum ist denn das so? Weil natürlich kannst du jetzt fragen, hä, wieso macht ihr da ein Hotel? Es gibt doch genug Hotels. Und dann sage ich dir, weil halt die Westküste von Afrika für Seeleute aus vielen Gründen sehr belastend ist und deshalb ist es für Seeleute toll in so einer Millionenstadt wie Douala. Es hat so irgendwas zwischen 2 und 3 Millionen Einwohnern, aber ganz, 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 ganz unruhig und wuselig. Da einen grünen Garten mit einem Swimmingpool zu haben, ist einfach toll. Aber in so einer Millionenstadt kostet ein grüner Garten mit einem Swimmingpool auch Geld. Und das können wir uns nicht leisten, wenn wir nicht die Einnahmen durch das Hotel hätten. Und das heißt, die Seeleute, die Landgang haben, können halt dann in diesen grünen Garten kommen, sich da wirklich Also, also wenn du so aus Hafenbereichen kommst, also im Willigen, dann ist einfach so ein grüner Garten mit Palmen und Swimmingpool. Und
der Gegenentwurf, ja.
Das ist so eine, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Oase zum Auftanken. Das ist so wichtig für die Seeleute. Das können wir uns mit dem Hotel leisten. Außerdem ist das Hotel natürlich noch ein Ort, mit dem man viele Kontakte knüpfen kann. Und natürlich übernachten auch manchmal Seeleute da. Aber das Wichtige ist einfach, diesen Ort zu haben. Und dafür muss man halt eine Basis haben.
Das heißt, ich mache Urlaub in eurem Hotel und im Garten hängen überall Seeleute rum.
Genau.
Cool. Ein Seemannsclub hast du erklärt, Hotel hast du, wie viele Hotels habt ihr?
Moment, also was stellst du Fragen, wo ich immer, also weil, ist das nicht ganz so einfach, also weil, ja, wir haben halt mehrere Übernachtungshäuser, also Hotels haben wir 1, 2, 3, 4 und dann haben wir noch andere Häuser, wo man, also wo Seeleute übernachten können, so wo es auch Gästezimmer gibt, das ist halt so ein bisschen so eine Abstufung. Also zum Beispiel in Alexandria in Ägypten, also wenn du da mal hinkommst, das ist ja vielleicht näher liegend als Kamerun, da kannst du auch schön im Seemannsheim übernachten, günstig. Und das ist so sehr nette alte Villa und so, also sehr schön.
Also ihr habt Seemannsclub, Hotels, ihr habt Seemannsheime und das andere war Seafarers Lounge. Mhm. Ist das Seemannsclub auf Englisch oder ist das nochmal was anderes?
Nee, das ist was ziemlich anderes. Das ist nämlich eine Einrichtung für Seeleute von Kreuzfahrtschiffen. Also als es um 2010 ungefähr in der Seemannsmission darum ging, was zu tun für die Leute von Kreuzfahrtschiffen, da war erstmal so eine Sache, also wir haben auch viele ehemalige Seeleute, die sagten, ach, die von den Musikdampfern, die haben doch alles an Bord, was soll denn das? Also, und das sind doch alles gar keine richtigen Seeleute. Und dann gab es zum Glück die Maritime Labour Convention, also das ist das internationale Seearbeitsübereinkommen, wo festgelegt wurde, alle, die etwas länger auf einem Schiff arbeiten, sind Seeleute per Gesetz. Damit gelten bestimmte Mindeststandards für die. Und damit war auch klar, alle, die auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, egal was sie da tun, sind Seeleute. Und für die haben wir Einrichtungen geschaffen. Und eine der ersten war in Hamburg, Kreuzfahrtterminal, die Seafarers Lounge. Die war damals in so einem 40-Fuß-Container. Also nicht, weil das ein Abstellcontainer war, sondern weil die Fassade von dem Gebäude aus Containern besteht. Also da war die ganze Vorderfront, war ein Container. Die so. Und der unterste 40, ja trotzdem war es natürlich nicht riesig, aber am Anfang dachte man, da gibt es auch nicht viel Nachfrage, weil die haben ja alles an Bord. Und dann stellte sich raus, wenn da größere Schiffe kamen, war das so voll. Und das ist hauptsächlich ein Shop, wo die einkaufen. Weil es gibt natürlich alles an Bord, aber auch der Bordshop für die Besatzung ist immer noch so etwas teurer als halt ja, Läden an Land. Und so viel verdienen die an Bord nicht. Und manche wollen die vielleicht auch nicht, dass alle wissen, was sie da kaufen und so.
Also, was kaufen die da? Also was verkauft ihr denn in so einer Lounge?
Also das war auch ein Lernprozess, weil ich sag mal, Seeleute-Club im Hafen für die Frachtschiffe gibt es schon ein bisschen anderen Bedarf, was die brauchen. Und auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es natürlich mehr Leute, die auf ihr Aussehen achten müssen. Das heißt, also Kosmetik gibt es überall so ein bisschen, aber da gibt es natürlich ein bisschen mehr Sachen oder halt Strumpfhosen. Also die weiblichen Seeleute auf Frachtschiffen laufen, glaube ich, trotzdem nicht mit Strumpfhose so oft rum. Also nur in der Freizeit, aber ich meine, auf dem Kreuzfahrtschiff, wenn du da halt bedienst und so, musst du halt die ganze Zeit. Und das heißt, solche Sachen oder eben auch mehr weibliche Hygieneartikel, also und ja, ganz, also Tütensuppen verkaufen wir ganz viel. Und na, Schokolade ist an beiden Orten sehr viel, also weil es einfach Nervennahrung ist. Und die Tütensuppen, also auf dem Kreuzfahrtschiff haben mir mehrfach Seeleute erzählt, also eigentlich, ja, dürfen die keine Wasserkocher auf dem Zimmer haben, aber heißes Wasser kriegt man irgendwo her. Und das ist eben, irgendwann gibt es um 18 Uhr oder sowas Abendessen und dann hast du irgendwann später vielleicht noch Hunger. Und da ist halt so eine Tütensuppe und dann schmeckt die ein bisschen wie zu Hause, weil das sind ja so asiatische Tütensuppen, weil das Essen auf dem Kreuzfahrtschiff ist halt so ein internationales Essen. Das ist nicht unbedingt dann so, dass es da asiatisch und indisch und philippinisch und irgendwie so verschiedene Sachen gibt, sondern das ist irgendwie so irgendwas für alle, was aber für keinen dann auch so richtig wie zu Hause schmeckt. Und es ist aber ein bisschen auch Souvenirs, die wir verkaufen, SIM-Karten, dass man ins Internet kann. Dann helfen wir auch mit Geld nach Hause zu überweisen. Also da ist eine ganze Menge so an Dienstleistungen. Und das war dann so für Ehrenamtliche, die vorher im Seemannsclub gearbeitet haben, manchmal auch eine Umstellung. Weil im Seemannsclub kommt da mal so ein VW-Bus mit 8 Seeleuten auf einmal und vom Kreuzfahrtschiff kommen auf einmal 100 auf einmal. Das ist schon eine andere Hausnummer und eine andere Art zu arbeiten. Da ist manchmal auch wenig Zeit für Gespräche zwischendrin. Und trotzdem ist es sehr wichtig, auch da für die da zu sein.
Haben die Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen andere Probleme als die Seeleute auf Frachtschiffen?
Also eine Sache, die halt Seeleute sagen, ist halt, wenn die auf dem Frachtschiff, also es gibt manche, die auf beiden gearbeitet haben, mhm, und es gibt manche, die sagen, ich bin ja auf dem Frachtschiff, weil die Ladung quatscht jedenfalls nicht. vorstellen. Das ist nur ganz kurz zusammengefasst, aber naja, also ich sag mal, das ist halt was anderes. Also ich sag mal, dieses Thema von Leuten angemeckert zu werden oder das, also Erwartungen da sind, das hast du an natürlich immer von den Kollegen an Bord, aber auf dem Kreuzfahrtschiff hast du es halt auch von den Passagieren. Und das ist schon, also wenn manchmal die erzählen, also mein Appell an alle, die auf Kreuzfahrten gehen, bitte respektiert die Menschen, die dort arbeiten. Sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber trotzdem ist es mal, wo man mal nachdenken kann, weil ich meine, auch wenn du deine Kreuzfahrt bezahlt hast, hast du dir nicht die Leute gekauft, sondern du hast nur für den Dienst bezahlt, den die da machen, und die kriegen oft sehr wenig dafür und arbeiten sehr lange. Und dann ist eine andere Sache, also die Maritime Labour Convention sagt eben, es soll bestimmte Ruhezeiten geben, also höchstens, also mindestens 10 Stunden Ruhe am Tag. Das heißt, also 14 Stunden darfst du arbeiten und dann eben 10 Stunden Ruhe, und die darf unterteilt werden in 2 Abschnitte, und einer davon muss mindestens 6 Stunden lang sein. Das wird auf dem Frachtschiff eher selten ausgenutzt mit diesen 6 Stunden, es sei denn, du hast die Six-on-Six-off-Wache, aber sonst haben die auch längere Zeit zwischendurch mal frei. Auf dem Kreuzfahrtschiff gibt es halt Bereiche, also wenn ihr vorstellt, da ist jemand im Catering-Bereich, ist abends in der Bar eingeteilt und morgens beim Frühstück. Und die Bar macht um 24 Uhr zu und um 6 Uhr muss er dann da sein, damit die Leute um 7 frühstücken können. So. Dann geht er um 24 Uhr theoretisch aus der Bar durch das Schiff, was ja nicht klein ist, zu seiner Kabine, die auf dem Kreuzfahrtschiff, ich habe ja erzählt vorhin, auf dem Frachtschiff hat jeder seine einzelne Kammer. Auf dem Kreuzfahrtschiff gilt eine Ausnahme. Da dürfen die auch zu zweit oder zu viert sein. Das heißt, dann kommt er also in seine Kabine, da wo er schlafen möchte. Da sind aber noch, ist noch ein anderer oder 3 andere, die auch alle ihre Zähne putzen wollen und so weiter. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis er im Bett ist. Dann muss er noch einschlafen. Und dann muss er ja, wenn er um 6 wieder da sein soll, auch entsprechend. Das heißt, er hat keine 6 Stunden Schlaf. Und das nicht nur eine Nacht. Und dann sollte es auch vorkommen, wenn du so eine Bar hast, wo Menschen im Urlaub sind, dass auch wenn da steht, die Bar macht um 24 Uhr zu, dass das vielleicht nicht immer geht, dass die um 24 Uhr, also die wollen ja noch ein bisschen, also haben ja auch dafür bezahlt und so, und wollen ja noch ein Bier trinken, was dann noch irgendwie noch ein bisschen dauert. Und also das heißt, dann sind auch die 6 Stunden noch nicht mal mehr 6 Stunden. Das kommt auf dem Frachtschiff anders vor, aber nicht in der Form. Und dann ist natürlich das ganze Thema halt, was ich sagte, mit Respekt von Passagieren, manchmal sehr so, dass die einen also wirklich da extreme Erwartungen haben und also nicht gerade sehr, sehr freundlich sind, bis hin zur Frage von Anzüglichkeiten oder wirklich auch Übergriffen. So, ne? Und das hast du halt auf dem Frachtschiff. Also ja, wenn dann, also von Kollegen, das kommt vor, aber da ist natürlich auch die Schranke höher, weil bei Kollegen, also wenn die Company ordentlich ist, gibt es dann auch Ärger. Nur so, wenn das die Passagiere sind, ist es halt ein bisschen schwierig, den Ärger zu machen. Und das heißt, da sind schon die Bedingungen auch anders.
Das klingt, als wären Seeleute auf Kreuzfahrtschiffen erschöpfter als die auf Frachtschiffen.
Also das nehmen wir oft auch so wahr. Also ist natürlich relativ, und es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Abteilung die arbeiten und was die für einen Job haben und auch wie lange die das machen. Also es gibt eben auch eine Menge Leute aus Deutschland oder Europa, die das für ein paar Jahre mal machen, dass die dann halt mal so 5 Monate auf einem Kreuzfahrtschiff sind und dann nochmal irgendwann. Die kriegen auch nur Zeitverträge, oft, und soll sich dann in der Zwischenzeit arbeitslos melden. Aber ich sag mal, wenn du das so als junger Mensch für ein paar Jahre machst, so ein bisschen als Lebenserfahrung und Abenteuer, ist das halt was anderes, als wenn du dein Leben lang davon lebst.
Wie alt kann man denn da werden als Seemann? Also ist das was man bis zur Rente macht? Nee, oder?
Na doch, es gibt das durchaus. Es gibt sogar manchmal, ich habe schon Kapitäne getroffen, die waren 70, das gibt's auch.
Okay, aber das waren die Kapitäne, die haben dann nicht mehr den Kran bedient und Fracht verladen,
ja,
und Getränke serviert, ne?
Ja. Naja, das ist ja auch auf den Schiffen, also auch auf dem Kreuzfahrtschiff gibt's ja sehr unterschiedliche Berufe. Also, das ist halt verschieden.
Wir reden die ganze Zeit über Seefahrt, aber es gibt ja auch noch Flussschifffahrt. Seid ihr für die auch zuständig?
Also wir fühlen uns mit denen freundlich verbunden. An manchen Orten ist es auch so, dass die Kollegen vor Ort für die auch da sind, weil die halt auch in die Häfen kommen, wo wir sind. Aber das ist nochmal ein ganz eigenes Feld. Also da muss, also bin ich jetzt auch nicht der Experte für. Also wir sind halt da, wo wir in der Nähe sind für die, sind wir halt auch für sie da. Also bieten ihnen Gastfreundschaft und so weiter. Aber die Arbeitsbedingungen sind dann nochmal ganz anders.
Aber gibt's für die denn dann auch eine Einrichtung irgendwie, oder sind die dann auf die, was gibt's denn da? Gibt's Flusskirchen, so wie Autobahnkirche?
Also es gibt in Hamburg die Flussschifferkirche und es gibt in Duisburg die Binnenschifferseelsorge und es gibt dann noch ein paar katholische, aber nicht mehr sehr viele. Also viele davon wurden leider geschlossen. In Duisburg ist es auch so, dass da die Binnenschifferseelsorge und die Deutsche Seemannsmission in einer Einrichtung zusammen sind, weil Duisburg nämlich noch ein Seehafen ist. Also da kommen nur kleine Seeschiffe hin, aber es ist auch ein Seehafen, ja.
Matthias Ristau, vielen Dank.
Ja, sehr gerne und es hat mich gefreut.
Wer redet, ist nicht tot.